Liebe Freunde, meinem heutigen Vortrag möchte ich mit einer Lesung aus dem Johannesevangelium beginnen, und zwar aus dem 14. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Dort heißt es: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wäre es nicht so, hätte ich es euch gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und bin ich hingegangen und habe ich eine Stätte bereitet für euch, dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Und wo ich gehe, wisset ihr den Weg? Da sagte Thomas zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir diesen Weg wissen? Jesus sprach zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Hättet ihr mich erkannt, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus sprach zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich sah, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, rede ich nicht aus mir. Der Vater, der in mir wohnt, er selbst ist am Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt ihm um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird auch selber die Werke tun, die ich tue, und noch größere als diese wird er tun, denn ich gehe zum Vater, und um was immer ihr bitten werdet, den Vater in meinem Namen, das werde ich tun, damit verherrlicht werde der Vater im Sohn. Wenn ihr um etwas bittet in meinem Namen, werde ich es tun. Es muss für Jesus schon eine ziemliche Bürde gewesen sein, dass selbst seine engsten Jünger nicht begreifen konnten, dass in ihm die Fülle der Gottheit wohnt. Und trotzdem erlahmte seine Geduld und seine Liebe nie, wenn es darum ging, seinen Jüngern immer wieder aufs Neue zu erklären, dass er im Vater und der Vater in ihm ist. Zugegeben, uns wäre es sicherlich auch nicht anders gegangen, wenn wir in der gleichen Situation wie Thomas oder Philippus gestanden hätten, wenn wir persönlich mit Jesus von Ort zu Ort gewandert wären und sich so ein sinnliches Verhältnis zum Herrn entwickelt hätte. Wenn wir erlebt hätten, wie Jesus mit seinen Freunden und seinen Feinden umgegangen ist und dabei so völlig menschlich wirkte. Dazu kommt noch, dass sich die meisten Jünger nicht darüber im Klaren waren, dass Jesus als menschgewordener Gott in der Sprache der Entsprechung sprach. Das ganze Evangelium ist durchsetzt von fehlendem Verständnis für die Worte des Herrn, was sich in den vielen Erklärungen, die Jesus seinen Jüngern immer wieder aufs Neue geben musste, widerspiegelt. Es war für die damaligen genauso wie für uns heutigen ein großes Problem zu begreifen, dass sich Jesus in der Entsprechungssprache mitteilte, ja, mitteilen musste, wie aus dem folgenden Zitat im großen Evangelium Johannes, Band 1, Kapitel 42 zu entnehmen ist. Siehe, die Dinge der Natur haben ihre Ordnung und können nur in dieser, ihrer eigentümlichen Ordnung bestehen. Und so haben auch die Dinge des Geistes ihre höchst eigentümliche Ordnung und können außer solcher Ordnung nicht bestehen, nicht gedacht und nicht ausgesprochen werden. Aber zwischen den Naturdingen und den geistigen Dingen, weil jene aus diesen hervorgegangen sind, ist und besteht eine genaue Entsprechung, die freilich wohl nur der Herr allein am allerbesten kennt. Wenn nun der Herr uns rein Geistiges verkündet, die wir noch sämtlich in der starren Ordnung der Naturmäßigkeit uns befinden, so kann er solches ja nur auf dem Wege der gleichnisweisen Entsprechungsbilder geschehen lassen. Um diese aber recht zu verstehen, müssen wir trachten, unseren Geist durch die Beachtung der Gottesgebote zu wecken. Erst in solcher Gewecktheit werden wir darüber ins Klare kommen, was der Herr unter einem solchen entsprechenden Gleichnisbilde alles gesagt und geoffenbart hat. Und eben darin wird sich sein göttliches Wort ewig von unserem menschlichen unterscheiden. Dieses Zitat weist den Leser von göttlich inspirierten Schriften darauf hin, dass er zwar Worte mit natürlichem Inhalt liest, dass diese aber in Wirklichkeit einen geistigen Inhalt transportieren. Der Herr kann uns, die wir noch sämtlich in der starren Ordnung der Naturmäßigkeit stehen, rein Geistiges nur auf dem Wege der gleichnisweisen Entsprechungsbilder mitteilen. Diese Tatsache, dass sich der Herr, der ja purer Geist ist, seinen Geschöpfen nur über den Weg der Entsprechung mitteilen kann, hat eine große Tragweite. Denn die Folge dessen besteht darin, dass der Herr zu allen Zeiten in der Sprache der Entsprechung zu uns geredet hat und sich auch in der Zukunft nur in Entsprechungssprache mitteilen wird. Es liegt ausschließlich an unserem Filter, dass es uns als Empfänger der göttlichen Nachrichten so schwer fällt, dies zu berücksichtigen. Deshalb möchte ich es noch einmal in aller Deutlichkeit sagen: Der Herr Jesus Christus kann sich seinen Geschöpfen nur in der Sprache der Entsprechung mitteilen. Auch wenn sich für uns seine Worte meist total natürlich anhören, dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Es handelt sich dabei um Entsprechung. Dies gilt natürlich auch für die Zeit, als er noch körperlich auf dieser Erde weilte. Und so haben die Worte, die der Herr zum Thomas sprach: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, einen tiefen Entsprechungssinn, über den wir uns heute einige Gedanken machen wollen. Das Wort Ich bezeichnet in dem Zusammenhang, wie es gebraucht wird, dass der Herr Jesus Christus als das fleischgewordene Wort Gottes die folgenden Worte spricht. Jesus ruft uns zu, dass er der Weg ist. Nicht irgendein Weg, sondern der Weg, der einzig wirkliche und wahre Weg. Laut Emanuel Swedenborg bedeutet der Weg in der Sprache der Entsprechung Wahrheiten oder Wahrheiten der Lehre. Die Wahrheiten der Lehre können aus der Heiligen Schrift entnommen werden. Denn die Heilige Schrift oder das Wort stellt das göttliche wahre Selbst dar. Es ist, so können wir in der wahren christlichen Religion nachlesen, voll von göttlicher Weisheit und göttlichem Leben. Mit anderen Worten, ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Wort ist eine der wichtigsten Quellen für den Menschen, um Gott wahrhaftig kennenzulernen. Der Mensch weiß nichts von Gott, wenn er auf die Welt kommt. Alles, was er weiß, weiß er von anderen Menschen. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass das, was wir durch andere erfahren, immer einen subjektiven Charakter hat, denn die Informationen, die wir von unseren Mitmenschen bekommen, sind immer durch alle möglichen subjektiven Filter gegangen. Unser Gottesbild ist dadurch von vielen unterschiedlichen Strömungen durchtränkt, so dass wir meist unsere Kosmologie mehr aus dem Bauch als aus objektivem Wissen heraus begründen. Überhaupt spielt das Gefühl meist eine große Rolle in unserem Leben. Wir begeben uns auf die religiöse Ebene, wo wir uns am wohlsten fühlen. Da unser Wille bzw. unsere Lebensliebe meist noch sehr auf natürliche, meist körperbezogene Empfindungen reagiert, fließt in unseren spirituellen Aktivitäten noch sehr viel Irdisches ein. Damit der Mensch wiedergeboren werden kann, ist es unumgänglich, dass der Wille des Menschen umgebildet wird. Unter Umbildung ist die völlige Loslösung der Lebensliebe von der Welt und die unbedingte Hinwendung zum Herrn gemeint. Diese Umbildung des Willens kann laut Swedenborg nur über die Weisheit des Verstandes geschehen. In der wahren christlichen Religion Nummer 587 können wir dazu lesen: Da der Wille des Menschen von Natur aus böse ist und der Verstand lehrt, was böse und was gut ist, und da er das eine wollen und das andere nicht wollen kann, so folgt, dass der Mensch durch den Verstand umgebildet werden muss. Der Mensch, dessen Wille bzw. Lebensliebe auf das Böse, also auf die Welt ausgerichtet ist, kann nur über seinen Verstand und die ihm innewohnende Weisheit umgebildet werden. Damit der Verstand die zur Umbildung des Willens notwendige Weisheit entwickeln kann, ist die Erkenntnis unumgänglich, dass all unser Wissen, das wir aus der Welt geschöpft haben, mit Falschem durchzogen ist. Das heißt, erst wenn wir erkannt haben, dass unser Wissen mit Halbwahrheiten durchtränkt ist, und wenn wir erkennen, dass wir im Grunde genommen keine wirklichen Wahrheiten in uns haben, wird in uns das Bedürfnis nach der echten Wahrheit aufkeimen. Diese echte Wahrheit finden wir im Wort Gottes. Wenn wir den Herrn wirklich bitten, dass er uns den Weg zum himmlischen Vater zeigt, dann wird uns die Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift in die Wahrheiten der Lehre einführen. Und dort können wir erfahren, wer und wie Gott ist. Natürlich sind uns dabei die Schriften Swedenborgs und Lorbers eine unglaublich große Hilfe, aber dennoch verweisen beide Autoren immer wieder darauf, welch einen großen Stellenwert das Studium der Heiligen Schrift für den Menschen hat. Beide, Lorber und Swedenborg, schenken uns auch den Schlüssel, um die Bibel besser verstehen zu können. Die Lehre der Entsprechung ist das Mittel, um es uns, die wir die Fähigkeit, geistig zu denken und zu fühlen, verloren haben, zu ermöglichen, die verklausulierte Sprache der Bibel besser verstehen zu können. Dieses Verstehen ermöglicht es dem Geist des Menschen, Weisheit zu entwickeln. Und diese Weisheit ermöglicht es der göttlichen Liebe, vorsichtig in unseren Willen einzutröpfeln. Das rechte Studium der Heiligen Schrift führt zum Erkennen der echten, weil göttlichen Wahrheiten. Und dieses Erkennen hilft uns dabei, unsere weltlichen Halbwahrheiten zu überwinden. Dieser Prozess, aus dem Wort die Wahrheiten der Lehre zu erkennen und in unser Leben zu integrieren, ist der Weg, von dem der Herr spricht, wenn er sagt: Ich bin der Weg. Der Herr, Jesus Christus, ist nicht nur der Weg, um aus dem Wort die Wahrheiten der Lehre zu erkennen, er ist die Wahrheit selbst. Um verstehen zu können, was damit gemeint ist, muss man bedenken, dass es überhaupt nur eine Wahrheit gibt, und diese Wahrheit ist der Herr selbst. In den himmlischen Geheimnissen von Emanuel Swedenborg können wir dazu in Nummer 8868 lesen: Es soll auch noch in Kürze von den Wahrheiten gesprochen werden, die anderswoher sind als aus dem Herrn. In allgemein sind es diejenigen, in denen der Herr nicht ist. Der Herr ist aber nicht in den Wahrheiten bei dem Menschen, wenn dieser ihn selbst und sein Göttliches leugnet, und auch wenn er ihn zwar anerkennt, aber dennoch glaubt, das Gute und Wahre sei nicht von ihm, sondern aus ihm selber, und daher sich selbst Gerechtigkeit zuschreibt. Der Herr ist auch nicht in den Wahrheiten, die zwar aus dem Worte entnommen werden, besonders aus dem Buchstaben sind desselben, aber zugunsten der eigenen Herrschaft und des eigenen Gewinns ausgelegt und dadurch verkehrt werden. Diese sind zwar an sich Wahrheiten, weil aus dem Worte, aber dennoch nicht Wahrheiten, weil sie falsch ausgelegt und dadurch verdreht werden. Die Wahrheiten, die vom Herrn stammen, sind auch in ihren inneren Formen Wahrheiten vom Herrn. Aber die Wahrheiten, die nicht vom Herrn sind, erscheinen nur der äußeren Form als Wahrheiten, nicht aber in der inneren Form. Denn inwendig sind sie entweder Eitles oder Falsches oder Böses. Die Wahrheiten, in denen der Herr ist, sind lebendige Wahrheiten. Hingegen die Wahrheiten, in denen der Herr nicht ist, sind Wahrheiten, die nicht leben. Die lebendigen sind Glaubenswahrheiten aus der Liebe zum Herrn und aus der Liebtätigkeit gegen den Nächsten. Die unbelebten sind deshalb keine Wahrheiten, weil in ihnen inwendig die Selbstliebe und die Liebe zur Welt ist. Der Herr ist der Weg, der es uns ermöglicht, unsere als wahr erscheinenden Falschheiten zu erkennen. Denn alles, was uns als wahr erscheint, in Wirklichkeit aber aus unserem eigenen, durch die Welt geprägten stammt, ist falsch. Eine Behauptung, die unserem Willen zunächst einmal überhaupt nicht schmeckt. Ich meine, wem gefällt es schon, wenn er gesagt bekommt, dass all unser so mühsam angehäuftes Weltwissen falsch sein soll? Welchem Christen gefällt es, wenn Swedenborg behauptet, dass viele Wahrheiten, die aus dem Wort entnommen wären, besonders aus dem Buchstaben sind desselben, oftmals zugunsten der eigenen Herrschaft und des eigenen Gewinns ausgelegt und dadurch verkehrt wurden und noch immer werden? Nun stellt sich natürlich die Frage, warum ist überhaupt so viel Falsches im Menschen? Ich denke, es muss doch einen Grund dafür geben, dass der Mensch im Gegensatz zum Tier so unvollkommen auf diese Welt kommt. Die Tiere sind mit allem Wissen ausgestattet, um ihr Leben so zu gestalten, wie sie es gestalten, während der Mensch ohne jegliches Wissen auf die Welt kommt. Und das Wissen, das er dann durch seine Mitmenschen erhält, ist meist weltlicher Art und mit Falschem durchsetzt. In dem Swedenborg-Werk Die ehrliche Liebe, Nummer 133, können wir dazu Folgendes lesen: Diese Dinge müssen notwendig Vermöge der göttlichen Weisheit so sein, damit der Mensch Mensch und das Tier Tier sei, und dass so die Unvollkommenheit der Geburt des Menschen eine Vollkommenheit werde und die Vollkommenheit der Geburt des Tieres seine Unvollkommenheit sei. Und in der Nummer 136 können wir lesen, dass der Mensch dazu geschaffen sei, die Liebe und die Weisheit von Gott aufzunehmen, jedoch in aller Ähnlichkeit wie von sich, und zwar dies um der Aufnahme und Verbindung willen, und dass der Mensch deshalb nicht mit irgendeinem Triebe geboren werde, noch mit irgendeinem Wissen, auch nicht mit einem Vermögen zu lieben und weise zu sein aus sich. Wenn er daher alles Gute der Liebe und alles Wahre der Weisheit Gott zuschreibt, so wird er ein lebendiger Mensch. Wenn er es aber sich selbst zuschreibt, so wird er ein toter Mensch. Der entscheidende Unterschied zwischen Mensch und Tier ist nach Swedenborg der, dass das Tier in Bezug auf sein Wissen und seine Triebe vollkommen auf die Welt kommt. Der Mensch hingegen kommt in Bezug auf sein Wissen und seine Triebe unvollkommen auf die Welt. In der Heiligen Schrift wird dieser Zustand als öde und leer bezeichnet. Diese Öde und Leere ist die Grundvoraussetzung, um ein Engel im höchsten Himmel werden zu können. Nur weil der Mensch im Gegensatz zum Tier sozusagen nicht vorprogrammiert ist der menschliche Verstand offen für die unbegrenzte Aufnahme von Wahrheiten und sein Wille ist offen für die unbegrenzte Aufnahme des göttlich Guten. Dies wäre nicht möglich, wenn wir mit fest vorprogrammierten Wissen und Trieben das Licht dieser Welt erblicken würden. In der Ehelichen Liebe, Kapitel 134, können wir dazu lesen: Der Mensch wird nicht mit Kenntnissen geboren, sondern er empfängt dieselben. Und dass er sie empfängt, erscheint ihm, als aus ihm selbst kommt. So zu fühlen wird dem Menschen ebenfalls von dem Herrn gegeben, damit er Mensch sei und nicht Tier, weil er dadurch, dass er will, denkt, liebt, weiß, versteht und weise ist, wie aus sich die Kenntnisse aufnimmt und sich zur Einsicht und durch ihre Anwendung zur Weisheit erhöht. So verbindet der Herr sich mit dem Menschen und der Mensch sich mit dem Herrn. Dies hätte nicht geschehen können, wofern nicht von dem Herrn vorgesehen worden wäre, dass der Mensch in gänzlicher Unwissenheit geboren werde. Wir werden also in gänzlicher Unwissenheit geboren, damit wir die Kenntnisse von anderen aufnehmen können und durch diese einsichtig werden. Durch die Anwendung der Kenntnisse und Einsichten bildet sich in uns Weisheit aus, und die Weisheit ist das Einfallstor der göttlichen Liebe in den Willen des Menschen. Denn der Wille ist nur über die Weisheit des Verstandes in der Lage, die Liebe des Herrn aufzunehmen. Wenn dann der Wille und der Verstand in der Liebe zum Herrn stehen, dann hat das Gemüt die Grundvoraussetzung erfüllt, um dereinst ein Bewohner des Himmels zu sein. Halten wir fest. Damit der Mensch dereinst ein Bewohner des Himmels werden kann, ist es unumgänglich, dass der Mensch in gänzlicher Unwissenheit geboren wird. Sein Wissen erhält der Mensch ausschließlich von anderen, indem er Informationen durch die Sinnesorgane aufnimmt und zu seinem Eigentum macht. Dieses Wissen ist in vielen Bereichen notwendig, um auf dieser Daseinsebene existieren zu können. Wenn uns niemand gezeigt oder gesagt hätte, welche Speisen und Getränke unserer Gesundheit abträglich sind, wäre die Menschheit wahrscheinlich schon längst ausgestorben. Das Gleiche gilt natürlich für viele Bereiche des täglichen Lebens. Diese natürlichen Wahrheiten sind also für das körperliche Fortbestehen sicherlich notwendig und wichtig. Bekanntlich lebt der Mensch nicht nur vom Brot allein. Er braucht auch geistige Nahrung, um sich wohlzufühlen. Er braucht geistige Wahrheiten. Er will Antworten auf die Fragen nach dem Woher, Wohin und Warum. Unbewusst ahnt er, dass er zu Höherem als der ewigen Jagd nach irdischem Glück berufen ist. Er macht sehr schnell die Erfahrung, dass all die irdischen Glücksmomente doch sehr schnell verfliegen, und in ihm wird die Sehnsucht nach der unvergänglichen Seligkeit wach. Parallel dazu bemerkt der ernsthaft suchende Mensch, dass ihm die weltlichen Erklärungsmodelle auf seine drängenden Fragen keine befriedigenden Antworten geben können. Ist der Mensch an diesen Punkt in seinem Leben gelangt, hat die göttliche Vorsehung eine breite Palette von Möglichkeiten parat, um ihn wie zufällig Wege aufzuzeigen, die ihn auf die Existenz eines liebenden Gottes aufmerksam machen. Über das Studium der Heiligen Schrift wird ihm dann der Weg zu der Erkenntnis eröffnet, dass es in der gesamten Schöpfung nur eine lebendige Wahrheit gibt, und die heißt Jesus Christus. Nur wenn der Mensch bereit ist, diese lebendige Wahrheit in seinem Leben zu integrieren, wird es ihm möglich sein, mit der Weisheit seines Verstandes seinen Willen umzubilden. Solange die Weisheit unseres Verstandes sich noch nicht auf den Weg gemacht hat, die göttliche Liebe in unseren Willen einfließen zu lassen, so lange ist auch noch keine Wahrheit in uns. Mit anderen Worten, die einzig wirkliche und reale Wahrheit finden wir nur bei Gott, denn nur er ist die Quelle jeglicher Wahrheit. Alle anderen Wahrheiten sind mehr oder weniger durch die Welt verunreinigte Wahrheiten. Und je mehr diese Wahrheit durch weltliche Gedanken durchdrungen sind, umso gefährlicher werden sie für unser Gemüt. Dies gilt besonders für die Dinge des Glaubens. Es ist sehr gefährlich, alles als wahr anzunehmen, nur weil sich der Verkünder dieser Wahrheit auf das Wort des Herrn beruft. Wie sagte doch Swedenborg in den himmlischen Geheimnissen? Der Herr ist auch nicht in den Wahrheiten, die zwar aus dem Wort entnommen sind, besonders aus dem Buchstaben sind desselben, aber zugunsten der eigenen Herrschaft und des eigenen Gewinns ausgelegt und dadurch verkehrt werden. Diese sind zwar an sich Wahrheiten, weil aus dem Worte, aber dennoch nicht Wahrheiten, weil sie falsch ausgelegt und dadurch verdreht werden. Nur wenn wir den ersten Schritt gehen und den Weg des Herrn beschreiten, indem wir versuchen, die Wahrheiten seines Wortes zu suchen, zu erkennen und in unser Leben zu integrieren, werden wir den zweiten Schritt erleben, nämlich das Aufkeimen der göttlichen Wahrheit in unserem Gemüt. Diese Wahrheit wird uns erkennen lassen, wie viel Welt noch in unserem Gemüt ist. Diese Wahrheit wird uns wahrhaftig frei machen und die wird uns die vielen falschen Gedanken und Ideen, die an uns herangetragen werden, als solche erkennen lassen. Und sie wird uns dabei helfen zu erkennen, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, dass er das Leben ist. In seinem Buch Die wahre christliche Religion führt Emanuel Swedenborg unter der Nummer 470 aus, dass der Mensch im Allgemeinen davon ausgeht, dass er das Leben aus sich selbst bzw. von seinen Eltern hat. Er schreibt: Gewöhnlich glaubt man, dass das Leben sei im Menschen und sein eigen. Er sei nicht nur ein Empfänger des Lebens, sondern selbst ein Leben. Diese allgemeine Meinung ist die Folge eines Scheins. Der Mensch lebt nämlich, das heißt, er empfindet, denkt, redet und handelt ganz wie aus sich selbst. Dabei kann es gar nicht anders sein, als dass die Behauptung, der Mensch sei ein Aufnahmegefäß des Lebens und nicht ein selbstständiges Leben, als etwas noch nicht Gehörtes oder als etwas Widersinniges, weil dem sinnlichen Denken und allem Anschein Widersprechendes erscheinen muss. Als Grund dieses Irrglaubens, dass der Mensch ein selbstständiges Leben sei, ihm also das Leben anerschaffen und hernach durch die Fortpflanzung eingezeugt sein soll, habe ich den äußeren Schein genannt. Die Ursache der Täuschung durch denselben ist jedoch die, dass heutzutage die meisten Menschen natürlich und nur wenige geistig sind. Der natürliche Mensch aber nach dem äußeren Schein und den daraus entspringenden Täuschungen urteilt. Diese widersprechen jedoch aufs Heftigste der Wahrheit, dass der Mensch nicht ein selbstständiges Leben, sondern nur ein Aufnahmegefäß des Lebens ist. Dass der Mensch nicht ein selbstständiges Leben, sondern ein Aufnahmegefäß des Lebens von Gott ist, geht klar aus den vor Augen liegenden Zeugnissen, wonach nämlich alles Erschaffene an sich endlich ist und auch der Mensch nur aus Endlichem erschaffen werden konnte, da er nun einmal endlich ist. Ich finde, Emanuel Swedenborg hat es auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt, dass der Mensch im Allgemeinen glaubt, dass das Leben im Menschen sei. Es somit sozusagen sein Eigentum ist. Es ist für den heutigen Menschen nur schwer nachzuvollziehen, dass er nicht das Leben selbst ist, sondern nur ein Empfänger desselben. Die Hauptursache hierfür dürfte wohl daran zu sehen sein, dass der Mensch in den ersten Jahren seines Lebens ein Ich-Bewusstsein entwickelt. Dieses Ich-Bewusstsein hilft ihm einerseits dabei, in dieser materiellen Daseinsebene bestehen zu können. Es führt aber andererseits dazu, dass sich der Wille zunächst einmal auf die Welt fixiert. Wie bereits erwähnt, betritt der Mensch ohne jegliches Wissen die Bühne dieser Welt. Um in dieser Daseinsebene existieren zu können, ist es für ihn existenziell wichtig, all die Dinge zu lernen, die er benötigt, um hier sein Leben fristen zu können. Dabei lernt er seine Umwelt durch seine Sinne kennen. Diese sinnliche Erfahrung in Verbindung mit seinen Emotionen lassen in ihm das Gefühl aufkommen, dass er sein Leben aus sich hat, zumal der Mensch von seiner Umwelt, seinen Eltern und Lehrern in diesem Gefühl bestärkt wird. Mal ehrlich, wenn wir in uns hineinfühlen, dann kommt doch eher das Gefühl hoch, dass es sich bei unserem Leben um unser eigenes Leben handelt, als dass wir nur ein Aufnahmegefäß für das Leben aus Gott sein sollen. Unser Ich-Bewusstsein, das uns das Gefühl gibt, ich bin, lässt dieses Gefühl kaum zu. Zumal wir unser Leben spüren, wir essen, trinken, schlafen, tauschen uns mit anderen Menschen aus, lesen in der Heiligen Schrift, hören uns Vorträge an und so weiter. Alles Dinge, die wir sinnlich erfahren können und die uns das Gefühl vermitteln, dass wir leben. Wahrscheinlich würden wir nie auf den Gedanken kommen, dass unser Leben nicht aus uns kommt, sondern von Gott in uns einfließt, wenn es dem Herrn nicht gefallen hätte, Menschen wie Emanuel Swedenborg oder Jakob Lorber diese Offenbarung einzugeben. Unser Wille, der durch die Entwicklung des Ich-Bewusstseins auf die Welt orientiert ist, hat keinerlei Ambitionen, den Einfluss des Lebens aus Gott anzuerkennen. Dem Verstand hingegen ist es gegeben, mit der göttlichen Liebe eine Verbindung einzugehen, die es ihm ermöglicht, die Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit ist, dass es nur ein Leben gibt, das ist Gott. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist es, von dem gesagt wird, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dieses geworden, und ohne es wurde auch nicht eines von dem, was geworden. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es gibt nichts in der gesamten unendlichen Schöpfung, das nicht aus Gott wäre und das nicht aus ihm belebt würde. In dem Lorbeerwerk Die Haushaltung Gottes können wir gleich am Anfang des ersten Bandes lesen. Dieses aber sage ich jetzt, dass ich bin, der Alleinige, Ewige, in meiner dreieinigen Natur als Vater, meinem Göttlichen nach, als Sohn, meines vollkommen Menschlichen nach und als Geist, allem Leben, Wirken und Erkennen nach. Ich bin von Ewigkeit die Liebe und die Weisheit selbst. Nie habe ich von jemandem etwas empfangen. Alles, was da ist, ist von mir. Und wer etwas hat, der hat es von mir. Ich denke, klarer und deutlicher kann man es nicht mehr ausdrücken. Der Herr, Jehova Zeobaut, ist das einzige Leben. Alle anderen Lebewesen haben ihr Leben aus ihm empfangen. Nur durch den ständigen Einfluss des göttlichen Lebens in die Schöpfung und somit natürlich auch in uns Menschen können wir existieren und leben. Wir leben, fühlen und denken, weil der Herr in jedem Bruchteil einer Sekunde an uns denkt und seine Liebe und Weisheit Rahmenbedingungen geschaffen hat, in denen wir wie aus uns selbst lebend existieren können. Wie sagt er doch der Psalmist David so schön: O Herr, wie wunderbar sind deine Werke. Nachdem wir nun eine Ahnung davon bekommen haben, was Jesus damit gemeint haben könnte, als er sagte: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, können wir uns nun den sich anschließenden Worten zuwenden, die da lauten: Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Um verstehen zu können, was dieser Nachsatz bedeuten könnte, müssen wir uns kurz der Frage zuwenden, was denn unter dem Wort Vater zu verstehen ist. Im großen Evangelium Johannes, Band 1, können wir dazu im vierten Kapitel Folgendes lesen: Die Urweisheit Gottes oder das eigentliche innerste Gottwesen ist in der Liebe, gleich wie das Licht in der Wärme zu Hause ist. Ursprünglich aus der Liebe mächtigen Wärme entstehen und entspringt und endlich durch sein Dasein abermals Wärme erzeugt und diese allzeit wieder Licht. Eben also entsteht aus der Liebe, die gleich ist dem Vater und im Grunde des Grundes der Vater selbst, das Licht der göttlichen Weisheit, das da gleich ist dem Sohne oder der eigentliche Sohn selbst, der aber nicht zwei, sondern völlig eins ist mit dem, der da Vater heißt. Gleich wie das Licht und Wärme oder Wärme und Licht eins sind, indem die Wärme fortwährend das Licht und das Licht fortwährend die Wärme erzeugt. Der Vater symbolisiert die für uns geschaffene Wesen unergründliche Liebe Gottes. Swedenborg sagt über die Liebe Gottes in der erklärten Offenbarung, dass die göttliche Liebe das göttliche Selbst ist, von welchem alles stammt. Die Liebe Gottes ist die eigentliche Urwesenheit Gottes. Die Liebe Gottes ist Gott Vater selbst. Der Sohn symbolisiert das für uns geschaffene Wesen unergründliche Licht der Weisheit Gottes. Wenn also das menschgewordene Licht der göttlichen Weisheit zu uns sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann ist es sehr einleuchtend, wenn er sagt, dass niemand zum Vater, also in die Tiefe der göttlichen Liebe kommt, außer durch ihn. Das fleischgewordene Wort Jesus Christus ist so gesehen wirklich die einzige Möglichkeit, einen Weg zu der unendlichen Liebe Gottes zu finden. Er bietet uns alle Chancen, um unseren kleinen Menschenverstand so auszubilden, dass wir den Zugang zu wahrer Weisheit finden können. Die Wahrheit, die uns durch Jesus Christus angeboten wird, ist die Kraft, die uns dabei hilft, das Falsche, weil Weltzugewandte, aus unserem Willen zu entfernen und durch himmlische Wahrheiten zu ersetzen. Und in dem Maße, wie sich unser Wille umbildet, in dem Maße kann sich auch eine echte Liebe zum Herrn entwickeln. Diese Liebe ist damit gemeint, wenn Jesus uns zuruft, dass er das Leben ist. Wenn unsere Lebensliebe voll und ganz auf den Herrn ausgerichtet ist, wenn also in unserem Willen die Welt schweigt, dann sind wir in unserer Vorbereitung auf die Begegnung mit dem himmlischen Vater einen großen Schritt weitergekommen. Dieser Zusammenhänge werden uns im vierten Kapitel der kleinen Lorbeerschrift Schrifttexterklärung noch einmal in komprimierter Form dargelegt. Deshalb möchte ich euch die wichtigsten Stellen dieser Kundgabe einmal kurz vorlesen. Dort sagt der Herr: Der Vater ist die ewige Liebe in mir, wie ich in allen meinen göttlichen Wesen von Ewigkeit her vollkommen in ihr bin. Denn ich und der Vater sind eins, oder ich und meine ewige Liebe sind eins, oder wie die Liebe in ihrer Weisheit lebendig wohnt ewiglich, also wohnt auch die Weisheit in der Liebe, aus der sie hervorgeht, ewiglich. Der Vater oder die Liebe ist das Grundleben alles Lebens. Wer nicht zu diesem lebendigen Urborn alles Lebens zurückkommt, der bleibt tot und kann nirgendwo anders ein Leben überkommen. Wo aber ist die Tür zum Vater? Und wer ist diese Tür? Sind es die vielen Bücher und Schriften, die jemand liest? Oder bin ich es? Ja, man wird hier bessererseits wohl gleich einstimmen und wird sagen, für wahr. Ja, wenn man die Lehre Christi genau durchprüft, so kann man nicht leichtlich mehr einer anderen Meinung sein, als allein der nur, dass man nur allein durch die Befolgung dieser Lehre ein ewiges Leben für Geist und Seele erreichen kann. Und in dieser Hinsicht ist ganz richtig, was Christus von sich aus gesagt hat, dass nämlich er allein der Weg, die Wahrheit und zugleich das Leben selbst ist. Und ich aber sage euch für wahr, es gibt Tausende und abermals Tausende, die ein solches Bekenntnis ablegen und das aus dem Grunde ihrer guten Einsicht, und dennoch sage ich, sie sind tot und haben weder den Weg, die Wahrheit, noch die Tür und das Leben gefunden. Man wird hier sagen, diese Sache klingt grob und schonungslos. Wie lässt sich so etwas mit der allerhöchsten Liebe Gottes hören? Was kann der Mensch mehr tun, als durch den Fleiß seines Studiums zur vollkommenen Einsicht der großen Wahrheiten und Göttlichkeit des großen Lehrmeisters zu gelangen? Was Höheres kann der Mensch wohl tun, als so er die wahre, höchste heilige Würde des göttlichen Wortes evident zu erkennen strebt und durch seinen Fleiß auch wirklich erkennt. Ich aber sage, das ist einerseits wohl wahr. Es ist sicherlich besser, so etwas zu tun, als alles zu verwerfen und dann dem Hochmute der Welt zu frönen. Aber in der Schrift heißt es auch,
Herr, Herr, und dagegen heißt es dann, dass ich zu ihnen sagen werde, weichet von mir, denn ich habe euch noch nie gekannt. Das ist der Grund der euch sicher bekannten Stelle im Neuen Testament. Unter dem Spruch Herr, Herr wird dargetragen, dass Christus wohl als der Weg, die Wahrheit und das Leben erkannt wird. Aber was nützt diese Erkenntnis, so niemand auf dem Weg wandeln will und mag nicht tätig ergreifen die Wahrheit, um durch sie zu gelangen zum Leben? Ein Schauspieler bin ich doch wohl sicher nicht, dass ich mich begnügen möchte allein an dem leeren Beifallsgeklatsche, sondern meine Sache ist voll des ewigen Ernstes und ich verlange daher auch eine ernste Tätigkeit und nicht den leeren, alleinigen Beifall. Weiter können wir lesen. Es gibt aber gar viele andere zu der Zeit, die mich auch als das erkannt hatten, aber von der Tätigkeit wollten sie nichts wissen. Daher gehört für sie auch der Text, also werden die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein. Ist denn der Weg, die Wahrheit und das Leben in der Tat im Ernste so schwer? Heißt es nicht, mein Joch ist sanft und meine Bürde leicht? Ja, für wahr, also ist es auch. Der ganze Weg, die Wahrheit und das Leben und das sanfte Joch und die leichte Bürde stecken in den zwei Geboten der Liebe. Ist es denn gar so schwer, den zu lieben, der die ewige Liebe selbst ist? Und ist es wohl schwer zu lieben, den eigenen Bruder? Wofür wahr? Nichts ist leichter als das. Nehmt nur die Welt, diese alte Pest des Geistes, aus eurer Brust, und ihr werdet erfahren, wie süß und leicht es ist, zu lieben, die ewige Liebe und zu lieben den Bruder. Aber schwer freilich wohl ist es, zu lieben, die ewige Liebe und den Bruder, wenn das Herz voll ist der Welt, voll der Weltrechnungen, voll des Geldes, voll der Spekulation und voll der höllischen Mathematik, die da auf ein Haar zu berechnen versteht, was ein Groschen auf dem Wege des Wuchers in einem Jahr für Prozente abwerfen muss. Ja, für wahr, wo das Herz dieser Kunst voll ist, da wird der Herr nicht viel helfen. Und der Weg, die Wahrheit und das Leben wird so schmal und dornig ausfallen, dass es wohl schwerlich je wird überwandelt werden können. Was nützt da das Lesen von tausend und tausend noch so wahrheitsvollen Büchern? Werden sie jemand zum Leben erwecken, der tagtäglich besorgt ist, sein Herz stets mehr und mehr von Tag zu Tag mit allen Unrat der Welt vollzustopfen? Sagt, wird jemand von euch mit einer Bildsäule Kinder zeugen können? Oder wird ein noch so kunstvoll gemaltes Samenkorn aufgehen, so ihr es in das Erdreich setzt? Sicher, weder das eine noch das andere. Das Lebendige kann nur mit dem Lebendigen wieder Lebendiges zeugen. Also kann auch das lebendige Wort nur im lebendigen Herzen wieder Früchte bringen. Für den geistig Toten aber ist auch das lebendigste Wort nichts als ein gemalter Samen und er mag zahllos solcher Körner in sich streuen. So wird er auch nur dennoch nie eine Frucht erzielen, weil er das Wort nicht belebt. So wird das Wort auch nicht lebendig in ihm. Wer aber nur weniges hört und danach tut, der ist ein Täter des Wortes und sucht das Reich Gottes wahrhaftig und alles andere wird ihm hinzugegeben. Soweit der Herr durch Jakob Lorber. Auch in diesem Text wird ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass mit dem Wort Vater die ewige Liebe Gottes umschrieben wird. Während mit dem Wort Ich, welches in diesem Zusammenhang mit dem Wort Sohn gleichzusetzen ist, die ewige, unergründliche Weisheit Gottes umschrieben wird. Jesus Christus, die fleischgewordene Weisheit, erklärt uns, dass wir nur durch ihn zum Vater oder zu der göttlichen Liebe als das Grundleben alles Lebens gelangen können. Und als Quintessenz all seiner Ausführungen sagt er uns, dass der ganze Weg, die Wahrheit und das Leben in den zwei Geboten der Liebe enthalten sind. Bevor wir aber den lieben können, der die ewige Liebe selbst ist, ist es unumgänglich, ihn erst einmal kennenzulernen. Als Wesen, die wir ohne jegliches Wissen auf die Welt kommen, wissen wir natürlicherweise nichts von Gott. Und somit können wir ihn auch nicht lieben. Die Zunahme von Wissen und die aus der Welt resultierende Unzufriedenheit unseres Willens führen dazu, dass wir uns ernsthaft mit der Frage nach Gott befassen. Wir erfahren durch andere Menschen, dass die Heilige Schrift eine von Gott inspirierte Schrift ist, und wir lernen durch unsere Studien Jesus Christus kennen. Nicht, dass wir vorher noch nie den Namen Jesus gehört hätten. Immerhin feiern wir ja jedes Jahr Weihnachten. Aber mit diesem mageren Wissen kann man sicherlich nicht sagen, dass man weiß, wer Jesus wirklich war. Erst das ernsthafte Studium der Heiligen Schrift lässt in uns das Gefühl aufkeimen, dass Jesus Christus mehr als nur ein längst verstorbener Mann war, der sich ein wenig mit Heilkräutern auskannte. Wir spüren und erkennen, dass Jesus wirklich auferstanden ist und für uns, für unser eigenes Leben, eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Dieser Prozess des Kennenlernens und Wissenaufnehmens ist die Grundvoraussetzung, um ein Liebesgefühl für Gott zu entwickeln. Wie soll der Herr mit dem Verstand eine Ehe eingehen, wenn der Verstand noch nichts von Gott gehört hat? Wie soll der Verstand wahrhaftig Weisheit erlangen, wenn er sich nicht mit dem Wort des Herrn auseinandergesetzt hat? Und wie soll der Mensch in seinem Willen ein Liebesgefühl entwickeln, wenn er keine Weisheit hat? Das Problem bei all diesen Studien besteht allerdings darin, dass zwar in der Regel unser Wissen zunimmt, wir aber meist nicht in der Lage sind, die Wahrheit aus dem Wort zu erkennen. Hierfür gibt es zwei Gründe. Zum einen bleiben wir durch unsere materielle Denkstruktur bedingt meist am äußeren Buchstabensinn der Heiligen Schrift kleben, sodass wir von den Aussagen, die unsere ganz persönliche Wiedergeburt betreffen, meist nichts mitkriegen. Zum anderen ist unser Wille bzw. unsere Lebensliebe so auf die Welt fixiert, dass die buchstabenbedingte Auslegung der Heiligen Schrift nicht ausreicht, um eine wirkliche Reinigung unseres Willens durchzuführen. Der Rat des Herrn, die Welt, diese alte Pest des Geistes, aus unserer Brust zu nehmen, damit wir erfahren werden, wie süß und leicht es ist, die ewige Liebe zu lieben und den Bruder zu lieben, ist natürlich eine heilige Wahrheit. Zumal er noch im Nachsatz feststellt, dass es freilich schwer ist, die ewige Liebe und den Bruder zu lieben, wenn das Herz voll der Welt ist, voll der Weltrechnung, voll des Geldes, voll der Spekulation und voll der höllischen Mathematik, die auf einen hart zu berechnen versteht, was ein Groschen auf dem Wege des Wuchers in einem Jahr für Prozente abwerfen muss. Damit wir diesen Rat als solchen erkennen und verstehen können, bedarf es einer göttlich inspirierten Weisheit, die wir nur durch Jesus Christus erlangen können. Seine Lehre, sein Leben und seine Weisheit sind es, die uns die Möglichkeit eröffnen, um die Weltliebe aus unserem Willen hinauszuschaffen. Genau dies meint der Herr, wenn er mit Recht darauf hinweist, dass uns das Lesen von tausend und tausend wahrheitsvollen Büchern überhaupt nichts nutzt, wenn wir es nicht schaffen, mit der daraus resultierenden Weisheit unseren Willen umzubilden. Solange sich das angelesene Wissen nur in unserem Verstand befindet und noch nicht die himmlische Ehe mit dem Herrn geschlossen hat, so lange hat der Mensch noch keine Weisheit. Und ohne Weisheit ist es dem Herrn nicht möglich, Einzug in den Willen des Menschen zu halten. Und solange müssen wir es uns gefallen lassen, wenn der Herr davon spricht, dass diese Menschen tot sind und weder den Weg, die Wahrheit noch die Tür und das Leben gefunden haben. Der Herr kann nur dann in den Willen des Menschen eintreten, wenn der Weltunrat, das aus der Welt resultierende Falsch und Böse, von der Lebensliebe des Menschen als solches erkannt wird und der ernsthafte Wunsch und Wille entstanden ist, diesen Weltmüll aus dem Willen zu entfernen. Das wichtigste Hilfsmittel hierbei ist der Verstand des Menschen. Wie sagt es Swedenborg in der wahren christlichen Religion? Da der Wille des Menschen von Natur aus böse ist, der Verstand lehrt, was böse und was gut ist, und da er das eine wollen und das andere nicht wollen kann, so folgt, dass der Mensch durch den Verstand umgebildet werden muss. Erst wenn es der aus der Verbindung des Verstandes mit der göttlichen Liebe entstandenen Weisheit gelungen ist, einen Zugang zum Willen des Menschen zu finden, kann der Prozess der Umbildung beginnen. Die Weisheit hilft dem Willen dabei, seine weltlichen Wünsche und Triebe als solche zu erkennen. Sie hilft uns, die oftmals unangenehmen Führungen des Herrn als Notwendigkeiten für unsere Willensumbildung anzuerkennen. Erst wenn unser Wille bereit ist, die Liebe zur Welt abzubauen, können wir die göttlichen Liebessamen, die der Herr in den Boden des menschlichen Willens einlegt, zum Keimen beginnen. Das Wort ist Leben. Und es kann nur dann im Gemüt des Menschen wahrhaftigen Nutzen bringen, wenn der Mensch das Falsche aus sich hinausschafft und durch Wahres ersetzt. So gesehen ist es natürlich eine heilige Wahrheit, wenn der Herr zu uns sagt, wer aber nur weniges hört und danach tut, der ist ein Täter des Wortes und sucht das Reich Gottes wahrhaftig und alles andere wird ihm hinzugegeben. Ein Täter des Wortes ist derjenige, der damit beginnt, mit den wenigen Wahrheiten, die er aus dem Wort des Herrn erkannt hat, das Falsche aus seinem Gemüt zu entfernen. Ein Täter des Wortes ist derjenige, der das Wort des Herrn, das dem Himmelreich Gewalt angetan werden muss, in die Tat umsetzt. Es ist nun einmal ein nicht so ganz einfaches Unterfangen, all die falschen Begründungen, gefühlsmäßigen Verirrungen und Weltbildungen als solche zu erkennen und sie durch göttliche Wahrheiten zu ersetzen. Oft können wir nur über schmerzliche Erfahrungen erkennen, dass es unserem Willen weltliche Bindungen bestehen, von denen wir gar keine Ahnung hatten, dass wir sie haben. Unser durch die Weltweisheit verbildeter Verstand hat oft überhaupt keine Ahnung davon, welche Weltuntiefen sich bei uns im Laufe unserer Persönlichkeitsentwicklung gebildet haben. Und unsere Weisheit bewegt sich meist auf einem so materiell orientierten Niveau, dass sie gar keine Chance hat, dem weltorientierten Willen Kontra zu bilden. Wenn aber unser Verstand durch die göttliche Vorsehung erkennt, dass der Herr der Rettungsanker in unserem Leben sein kann und sich mit den Wahrheiten des Wortes beschäftigt, dann ist er dabei, die Grundvoraussetzung zu schaffen, um ein Täter des Wortes zu werden. Nur wenige als richtig erkannte göttliche Grundwahrheiten reichen aus, um den Einfluss der göttlichen Liebe in den Verstand des Menschen einzuleiten. Das erst spärlich tröpfende Rinnsal der Weisheit kann bei konsequenter Beschäftigung mit dem Wort schnell zu einem quicklebendig plätschernden Bach göttlicher Weisheit werden. Die Nutzwirkung dieser Verbindung des Verstandes mit der göttlichen Liebe ist die Zunahme von Weisheit. Nicht, wie man sie von der Welt empfängt. Nein, Es handelt hierbei um eine vom Herrn inspirierte Weisheit. Eine Weisheit, die die Kraft hat, die Weltweisheit als solche zu entlarven und als falsch zu erkennen. Eine Weisheit, die zum Einfallstor der göttlichen Liebe in den Willen des Menschen werden kann. Eine Weisheit, die es der Lebensliebe des Menschen ermöglicht, sich von der Welt mit all ihren Verlockungen zu lösen. Diese aus dem Wort inspirierte Wahrheit hat die Kraft, dem Himmelreich in uns Gewalt anzutun. Mit der Hilfe des Herrn ist es dann möglich, unseren Willen so umzubilden, dass die Welt ihre Macht über uns verliert und wir frei für die Liebe zum Herrn und zu unserem Nächsten werden. Wenn uns dies widerfährt, dann haben wir uns auf dem Weg zur Wiedergeburt gemacht. Eine der wichtigsten Erkenntnisse meiner bisherigen Ausführungen über die Aussage des Herrn, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, ist für mich die, dass die Wertigkeit des Verstandes und der Liebe in Bezug auf die Wiedergeburt definiert wird. In unseren Kreisen wird sehr häufig die Liebe über alles gestellt und dem Verstand wird hinsichtlich der Wiedergeburt oft eine minderwertige Rolle zugewiesen. Zumal uns der Herr in allen nur erdenklichen Textstellen immer wieder eindringlichst darauf hinweist, dass wir nur danach streben sollen, ihn über alles und unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben. Dieser Rat ist sicherlich ein sehr guter Rat, drückt ja doch in wenigen Worten das Ziel all unserer Bemühungen aus. Wohlgemerkt, es handelt sich hierbei um das Ziel und nicht um den Weg dorthin. Niemanden ist es sozusagen in die Wiege gelegt worden, Gott über alles und seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben. Diese Fähigkeit muss meist sehr mühsam erkämpft werden. Natürlich weiß der Herr um all unsere Schwächen. Und er weiß natürlich auch, dass unser Gemüt von Geburt an mit Falschem und Bösen angefüllt ist. Wobei es zu bedenken gilt, dass unter Falschem und Bösen die Tatsache gemeint ist, dass wir sozusagen mit der Muttermilch weltliche Erfahrungen, Begierden und die Weltweisheit einsaugen. Und weil es nur ein Gutes und Wahres gibt, nämlich Gott, so ist alles Gute und Wahre, was nicht auf Gott bezogen ist, falsch und böse. Es handelt sich also bei den Worten Falsches und Böses nicht um eine pauschale Aburteilung des Menschen, dass er sozusagen von Geburt an bis in sein innerstes Mark schlecht ist, sondern um eine Zustandsbeschreibung des natürlichen Menschen, der noch keine Erfahrung mit den göttlichen Dingen gemacht hat, bei dem also noch kein Umbildungsprozess des Willens begonnen hat. In diesem Gemütszustand hat der Mensch noch keine Liebe in sich, die rein genug wäre, um Gott über alles und seinen Nächsten sich selbst zu lieben. So gesehen ist der Zustand, indem wir zu dieser Liebe fähig sind, eine Zielvorgabe, die es anzustreben gilt. Wir sind aufgrund unseres in der Kindheit erworbenen Ich-Bewusstseins gar nicht in der Lage, eine wahrhaftige Liebe zum Herrn zu entwickeln, wenn wir nicht damit begonnen haben, unseren Willen umzubilden. Diese Umbildung wiederum kann nur über die Weisheit unseres Verstandes stattfinden. Nur unser Verstand ist in der Lage, sich mit der göttlichen Liebe zu verbinden. Die aus dieser Verbindung entspringende Weisheit ist der Weg, um Wahrheiten in unserem Willen zu etablieren. Wenn wir jetzt noch bedenken, dass es die fleischgewordene göttliche Weisheit ist, die uns sagt, dass wir nur über sie den Weg und die Wahrheit finden und so zum Vater, zur Liebe Gottes kommen, dann kommt doch ein Gefühl dafür auf, wie wichtig diese Weisheit ist. Die Weisheit ist es, die es uns ermöglicht, unsere falsche Liebe zur Welt, die vor Gott keinerlei Wert hat, Schritt für Schritt umzubilden. Wie sollten wir denn ohne ein Wissen um den Herrn, ohne ein Wissen um sein Wort, jemals dahinter kommen, dass all unser Weltstreben, all unsere Weltliebe ohne jeglichen Wert für die Ewigkeit ist? Wenn wir nichts von Jesus wüssten, wie sollten wir da den Weg zur Liebe Gottes finden? Und wie sollten wir ohne unseren Verstand mit seiner Fähigkeit, göttliche Weisheit zu erlangen, wissen, was gut und was falsch, was böse und was richtig ist. Offensichtlich spielt der Verstand auf dem Weg zur Wiedergeburt eine sehr wichtige Rolle. Von daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, wenn uns der Herr Jesus Christus darauf aufmerksam macht, dass nur er als menschgewordene Weisheit der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ohne seine Führung würde unser Verstand niemals die Weisheit erlangen, die notwendig wäre, um unseren Willen umzubilden. Und ohne unsere vom Herrn durchdrungene Weisheit würde niemals ein wahrhaftiges Liebesverhältnis zwischen der Liebe Gottes und uns entstehen können. Und die Liebe Gottes wiederum ist das eigentliche Leben, das alles in allem ist. Jesus bietet sich uns an, mit und durch ihn das Ziel aller Ziele zu erreichen, ein Teilhaber an der göttlichen Liebe zu werden, damit wir dann zu Recht sagen können, dass wir Gott über alles und unseren Nächsten wie uns selbst lieben.